Vielleicht kennt ihr das Spiel Wer bin ich? Wir spielen das jetzt mal in umgekehrter Weise. So. Ja, das ist ja auch noch Sinn des Ganzen. Also, liebe Gemeinde, wer bin ich? Ich habe einen äußerst wichtigen Job übertragen bekommen. Dabei geht es um Leben und Tod. Aber ich will diesen Job eigentlich gar nicht. Ich habe versucht, mich zu drücken, hat leider nicht geholfen. Also habe ich den Job gemacht, aber so schlecht, wie ich es machen konnte überhaupt. Und trotzdem hat alles geklappt. Und deswegen bin ich jetzt stinkig. Nicht nur, weil alles gut gelaufen ist, sondern auch, weil dabei noch meine Lieblingspflanze eingegangen ist. Wer bin ich? Jona. Genau. Sehr gut. So. Runde 2. Sehr gut. Okay, zweite Runde. Ich habe einen guten Freund. Nein, 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 mein bester Freund. Das ist mein bester Freund. Und wir kennen uns schon das ganze Leben lang und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Soweit, so schön. Aber es gibt auch noch so einen anderen Typen. Und den kann ich auf den Tod nicht aufstehen. Der ist groß. Der Typ, der ist groß und stark. Und hat mich auf dem Schulhof schon mal ein paar Male ganz übel bedroht. Und jetzt? Mein bester Freund, der hat sich mit diesem Idioten angefreundet. Und nicht nur das, der hat mich auch noch zu einer Party eingeladen, die bei diesem Hirn hier zu Hause stattfinden soll. Also da gehe ich auf keinen Fall hin, niemals. Was denkt sich mein Freund denn dabei? Was hat er denn? Spinnt er? Wer könnte ich sein? Adi, magst du mal den PC auf Null drehen? Wahrscheinlich ist es der PC. Wer könnte ich sein? Ist ein bisschen schwieriger. Ja, wieder eine biblische Figur. Mach ruhig den PC einfach mal auf Null zwischenzeitlich, dann drehen wir es nachher wieder hoch. Sehr gut. Viel besser. Altes Testament, ja, sehr gut. Nee, David ist es nicht. Der würde auch passen, aber nein, tatsächlich nicht David. Ja, es könnte ein Prophet sein. Wie bitte? Anfangsbuchstabe ist zu einfach. Ja, das stimmt. Okay, Anfangsbuchstabe ist J. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Ich löse auf, es ist auch der Prophet Jona. Wie das zusammenpasst, das werdet ihr im Laufe der Predigt noch merken. So, genau. Aber ihr merkt vielleicht schon auch so anhand der beiden Beispiele, heute geht es um eine der, wie ich finde, spannendsten und unterhaltsamsten Figuren im ganzen Alten Testament, der Prophet Jona. Ich habe ein sehr passendes Bild zu ihm gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die alte Serie von Pingu noch kennt, aber das Bild, ich finde, das gibt Jona einfach wunderbar wieder in seiner Art. Genau, Jona. Jona ist ein Prophet aus dem Nordreich Israel und er wird sogar kurz in 2. Könige 14 genannt. Also es gibt nicht nur das Jona-Buch, sondern er taucht auch tatsächlich an anderen Stellen im Alten Testament kurz auf. Auch wenn ihr die Geschichte vermutlich schon kennt, gehe ich sie nochmal ganz kurz in groben Zügen durch. Jona bekommt den Auftrag von Gott, in die Stadt Ninive zu gehen und ihr zu verkündigen, dass sie untergehen wird, wegen ihrer Bosheit. Dazu muss man wissen, Ninive, das war die Hauptstadt von Assyrien. Und die Assyrer, das waren Nachbarn von Israel, geografisch gesehen, und die waren zu der Zeit die aufstrebende Großmacht im Orient schlechthin. So mächtig und bekannt, wie Ägypten das lange gewesen war, die Nummer eins, das war jetzt Assyrien. Ägypten war abgehängt. Und Assyrien, die waren für ihre Grausamkeit bekannt, die Assyrer. Einerseits in der Politik, aber auch vor allem in der Kriegsführung. Und die Assyrer, die hatten sich was sehr Kluges einfallen lassen, wie man Staaten, die man erobert hatte, endgültig platt machen konnte. Die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben einen Staat dann im Krieg besiegt und haben dann die Bewohner verschleppt und überall im kompletten assyrischen Großreich irgendwo ganz verstreut wieder angesiedelt, voneinander getrennt und so verstreut, wie es nur geht. Und der Effekt davon war, dass die verschleppten Leute mit der Zeit halt ihre Kultur verloren haben, weil sie alleine waren und nicht in der Gruppe. Und so gesehen war es dann für so einen Staat, wenn er halt zerlegt und verschleppt war, ganz, ganz schwer, sich davon zu erholen. Die Leute sind in der Regel nicht wiedergekommen aus diesem Exil und so war es tatsächlich auch für das Nordreich Israel. Das Südreich Juda, das hat es nachher besser gehabt, das heißt besser, also in Babylon zumindest, da blieben sie zusammen, aber dann konnten sie zurückkehren und den Staat wieder aufbauen. Für das Nordreich Israel war dann Sense. Genau. Ja, aber ich greife vor. Jedenfalls, Gott schickt Jona nach Ninive. Und Jona, der will nicht. Und so rebellisch wie Jona ist mit Abstand keiner von den anderen Propheten im Alten Testament. Wir haben es vorhin schon gehört, es gab auch durchaus andere, die den Job als Propheten nicht haben wollten. Jeremia zum Beispiel findet, er sei zu jung und er könne deswegen nicht gut reden. Und Gott sagt ihm, sag nicht, du bist zu jung, mach, was ich dir sagen werde. Mose, zwar offiziell auch kein Prophet, aber trotzdem auch von Gott berufen, Mose meinte, er könnte nicht gut genug reden. Dafür bekam er dann seinen Bruder Aaron mitgeschickt. Und Elia zum Beispiel, der verzweifelt immer wieder an seiner Aufgabe, weil ihm die böswillige und sehr raffinierte Königin Isabel nach dem Leben trachtete. Aber auch da brachte Gott ihn durch. So ein paar weitere Beispiele gibt es noch, aber sie haben alle gemeinsam, dass sie sich alle geziert und mit Gott diskutiert haben, aber dann doch gemacht haben, was Gott wollte. Und nicht so Jona. Gott sagt ihm, geh nach Osten, nach Ninive. Und was macht Jona? Er geht schnurstracks nach Westen. Keine Widerrede, kein Wort, er haut einfach ab. Und er haut so richtig ab. Er geht zum nächsten Hafen und kauft sich ein Ticket nach Tarsis. Tarsis, das war eine Hafenstadt in Südspanien. Und den damaligen Karten nach war Spanien so der westliche Rand der Welt. Amerika war noch nicht entdeckt, deswegen hörte dabei mehr dann die Weltkarte auf. Jona fährt also zum Ende der Welt, um vor Gott und dem Auftrag zu fliehen und geht an den Ort, der geografisch gesehen so weit wie möglich von Ninive weg ist. Hat er jedenfalls vor. Aber Gott hält ihn auf. Das Schiff gerät in einen riesengroßen Sturm und sogar die Matrosen merken, dass da wohl eine höhere Macht wütend ist und dass es nicht einfach nur ein ganz normaler Sturm ist. Nach einigen Hin und Her finden sie dann per Losverfahren raus, dass es wohl Jona sein muss, der an diesem ganzen Schlamassel schuld ist. Und was macht Jona? Jona zeigt Gott ein zweites Mal den Mittelfinger. Statt zu sagen, hey, lass uns das Schiff umkehren und zurückfahren, dass ich wieder dahin komme, wo ich hin soll, schlägt er vor, dass die Matrosen ihn über Bord schmeißen sollen. Dass sie sich damit schuldig machen, weil sie damit ihn dann umbringen, das ist ihm völlig egal. Er will den Job als Prophet in Ninive auf gar keinen Fall haben und lieber ertrinkt er irgendwo im Mittelmeer. Die Matrosen, die versuchen sogar noch alles Mögliche, um das dann nicht tun zu müssen, aber es lässt sich nichts ändern und schlussendlich landet Jona im Wasser und tatsächlich der Sturm legt sich. Aber Jonas Plan geht nicht auf, denn mit Ertrinken ist nichts. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt und vor dem Ertrinken rettet. 3 Tage und 3 Nächte lang sitzt Jona da im Bauch dieses Fisches fest und er betet. Er dankt Gott für die Rettung. Aber wenn man sich das ein bisschen durchliest, entschuldigen oder sogar irgendwie einsehen, dass er was falsch gemacht hat, das tut er dabei nicht so. Schließlich spuckt der Fisch Jona aber an Land aus. Und Jona ist wieder zurück an der Küste Israels. Und er merkt, aus der Nummer kommt er nicht raus. Also macht er sich dann nass und nach Fischkotze stinkend wieder auf den Weg nach Ninive. Und genau dort setzt der Predigttext in Kapitel 3 ein. Drei. Genau. Ja, das passt. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona auf. Geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 ganze Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an, dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte, und er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Wir haben es gehört, Jona bekommt den gleichen Auftrag ein zweites Mal und tatsächlich, er geht los. Nach Ninive. Und Ninive ist eine riesengroße Stadt. Nach heutigen Ausgrabungen zufolge verteilte sich auf 750 Hektar und die Stadtmauer war 12 Kilometer lang. 3 Tagesreisen brauchte man, um einmal durchzugehen, so erzählt die Bibel, also nach damaligen Verhältnissen wirklich eine riesengroße Stadt. Und jedenfalls, Jona geht einen Tag weit in diese Stadt hinein und hält dann die wohl kürzeste Predigt in der gesamten Bibel. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört, sagt er. Mehr nicht. Im Hebräischen sind das bloß 5 Wörter. Und da kann man sehen, Jona macht seinen Job so schlecht, wie es irgend geht. Er erzählt das absolute Minimum. Er sagt nicht, warum die Stadt zerstört wird. Noch genau, wie das denn passieren soll. Und Gott erwähnt damit keine einzigen Silbe. Ein normaler Prophet hätte alles Menschenmögliche getan, um diesen Untergang noch zu verhindern. Hätte alles Mögliche erzählt. Genau. Ein normaler Prophet hätte alles Menschenmögliche getan, um die Katastrophe abzuwenden. Jona wiederum tut alles Menschenmögliche, um die Katastrophe nicht abzuwenden. Und damit Ninive auch ja untergeht. Aber trotzdem es nur 5 Worte sind und ganz viele wichtige Informationen fehlen, hat diese kurze Predigt eine unglaubliche Wirkung. Die Menschen bekommen es mit der Angst zu tun. Sie beginnen zu fasten und ziehen Trauerkleider an. Diese Bewegung verbreitet sich dann mehr und mehr in der Stadt und irgendwann bekommt auch der König Wind davon. Er wirft seinen Königsmantel ab, zieht Trauerkleidung an und macht es offiziell. Jeder in Ninive, wirklich jeder, soll fasten. Sie sollen umkehren von ihren bösen Wegen. Vielleicht lässt Gott sich ja noch umstimmen. Die Angst der Leute, die ist so groß, dass sogar die Tiere mitfasten sollen. Die haben ja nichts verbrochen, aber sie sollen trotzdem mitfasten. Je mehr, desto besser. Und tatsächlich, es passiert. Und Gott sieht, wie die Menschen ihr Leben ändern und es tut ihm leid, dass er Ninive vernichten wollte und so beschließt er dann, es zu verschonen. Spannenderweise bewahrheitet sich hier sogar die Prophetie von Jona. Denn in diesen hebräischen 5 Worten, die er davon sich gegeben hat, da steckt ein sehr cleveres Wortspiel drin. Das allerletzte Wort, das hat so eine Bedeutung in etwa von umdrehen. Also auf der einen Seite kann das tatsächlich zerstören bedeuten. So wurde zum Beispiel bei Sodom und Gomorra geschrieben, dass sie umgedreht wurden von der Wortbedeutung her. Aber auf der anderen Seite kann dieses Umdrehen auch sowas wie umkehren bedeuten. Somit könnte Jonas Prophetie noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört, auch bedeuten, noch 40 Tage, dann wird Ninive umkehren. Und exakt das tritt ja auch ein tatsächlich. Jedenfalls, Gott beschließt, Ninive zu verschonen. Und Jona, Jona, der ist angepisst. So richtig, richtig stinke wütend. Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie er da auf und abgestapft ist und mit dem Fuß aufgestampft hat. So in der Art von, oh, ich wusste es doch. Es war mir doch so klar, dass du gnädig sein würdest, Gott. Deswegen bin ich doch erst nach Tarsis abgehauen, weil ich schon ganz genau wusste, dass du Nineveh verschonen würdest. Bring mich doch einfach um, dann hab ich's endlich hinter mir und muss mir wenigstens nicht mit ansehen, wie Nineveh nicht untergeht. So in etwa sagt er das ja. Ganz schön respektlos, verbittert und ungerechtfertigt, oder? Wenn man sich das so anhört. Jona regt sich darüber auf, dass Gott gnädig ist. Das muss man sich mal reinziehen. Aber warum tut er das denn? Ich habe dazu so zwei verschiedene Theorien. Die erste ist, dass Jona vor allem einfach erstmal das widerspiegelt, was vermutlich so ziemlich jeder Israelit damals an seiner Stelle empfunden hätte. Denn sie ging davon aus, dass Jahwe ihr Gott war. Generell stimmt das ja auch. Gott hatte sich Israel als sein kleines Völkchen auserwählt. Gleichwohl hatte Gott aber auch immer wieder gesagt, dass durch Israel die anderen Völker gesegnet werden sollten. So zum Beispiel bei Abraham. Und trotzdem fanden die Israeliten damals den Gedanken überhaupt nicht schön, dass Gott sich einem anderen Volk gnädig zuwenden könnte, das nicht sie sind. Insbesondere einem so schlimmen und verhassten wie den Assyrern. Denkt dran, die waren groß und mächtig und gefährlich und Nachbarn auch noch von Israel. Und Israel hatte das Problem von der Lage her, dass es immer zwischen den Großmächten lag. Und immer, wenn es irgendwie Krieg gab, mussten die durch Israel durch und dann wurde Israel halt erobert. So lief das immer. Hätte Gott Nineveh vernichtet, das wäre ein großartiges Zeichen seiner Macht gewesen. Und ein Zeichen dafür, dass er zu seinem Volk Israel hält. Aber dass ausgerechnet Gott ihren Feinden, ausgerechnet den Assyrern, gnädig ist, das ging einfach gar nicht. Und nicht ohne Grund ist Jona somit auch so erbost. Ich habe das ein wenig abgewandelt in meinem zweiten Beispiel vom Anfang versucht einzufangen. Stell dir vor, dein bester Freund ist nett zu jemandem, den du auf den Tod nicht ausstehen kannst. So in etwa muss sich das für Jona angefühlt haben, als Gott beschlossen hatte, Nineveh zu verschonen. Ich will Jonas Verhalten damit gar nicht schönreden, aber ich finde, aus dieser Perspektive kann man es zumindest so ein bisschen nachvollziehen, warum Jona da so erbost ist. Die zweite Theorie, die hat ein Studienkollege, mein Examenslernpartner Andi, mal aufgestellt, als wir da saßen und über unsere Bücher gebrütet haben. Er hat gesagt, wenige Jahrzehnte nach diesen Begebenheiten im Jona-Buch passiert ist, dass Assyrien das Nordreich Israel angreift. Und Israel wird besiegt und gründlich zerlegt, so wie ich das beschrieben habe. Die Israeliten wurden auf das gesamte Gebiet des Assyrerreiches verschleppt und verteilt und somit war das Nordreich Israel endgültig untergegangen. Nun war Jona ja Prophet. Und als Prophet könnte er theoretisch davon gewusst haben, was ausstand und was kommen würde. Eben, dass Assyrien in den nächsten Jahrzehnten Israel angreifen würde. Und dann stell dir vor, du bist Prophet. Du weißt, was kommt. Assyrien wird in den nächsten Jahrzehnten Israel platt machen. Und dann schickt Gott dich ausgerechnet in die Hauptstadt von den Assyrern. Und du ahnst schon, dass Gott diese Hauptstadt nicht vernichten wird, sondern dass er gnädig sein wird, weil er oft gnädig ist. Wie wär's dir an Jonas Stelle gegangen, mit diesem Wissen im Hinterkopf? Es ist Spekulation, aber ich finde, diese Theorie hat eine gewisse Plausibilität, wenn man sich anschaut, wie sehr Jona sich wünscht, dass Nineveh zerstört wird. Und das selbst sogar, als Gott ihm vor Augen führt, was das alles praktisch bedeuten würde. Gott versucht so einiges, aber Jona ändert seine Meinung nicht, zumindest soweit wir wissen. Gott sagt ihm, sollte Nineveh mir nicht leid tun, eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. 120.000 Menschen. Und dieser Satz, der wird nochmal deutlich krasser, wenn man sich den zweiten Teil von dem Vers anschaut. Da sagt Gott ja, sie alle wissen nicht, was rechts und was links ist. Auf der einen Seite könnte das bedeuten, die Einwohner von Nineveh, denen fehlt schlicht das Urteilsvermögen, was richtig und was falsch ist. So übersetzt es zum Beispiel die Basisbibel. Und der Gedanke, finde ich, ist schon schlimm genug. Bestraft zu werden für was, wofür sie nicht wissen, dass sie es falsch machen, Das wäre schon hart. Aber man kann es auch so übersetzen, gerade auch die älteren Übersetzungen haben das so, dass diese 120.000 Menschen ihre Rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Und das ist eine Formulierung, mit der in der Bibel Kinder beschrieben werden. Damit hätte Gott gesagt, in Ninive leben 120.000 Kinder, die sterben würden. Und ich finde, das macht die ganze Angelegenheit nochmal eine ganze Ecke krasser, wenn man sich das so vor Augen führt. Bevor wir mit diesem Wissen aber anfangen, über Jona zu urteilen, sollten wir noch einen Moment innehalten. Denn gerade weil das Jona-Buch an vielen Stellen so satirisch und so überspitzt geschrieben ist, ist es einfach, über Jona zu urteilen und zu sagen, Mann, dieser Jona, der ist ganz schön unbarmherzig. Was man dabei aber sehr schnell übersehen kann, ist, dass die Geschichte uns auch ein Stück weit selber den Spiegel vorhält und fragt, wie würde es dir gehen, wenn Gott nett zu deinem Erzfeind ist? Nimm diese Anfrage mal mit und denk darüber nach zu Hause. Denn ich glaube, dass wir an vielen Stellen in Gefahr stehen, auch in die gleiche Falle zu tappen wie die Israeliten damals. Dass wir glauben, Gott müsste auf unserer Seite sein, bloß weil wir Christen sind. Natürlich ist Gott für uns. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er liebt eben alle Menschen gleichermaßen, ganz egal, ob Christ oder nicht. Und bloß weil Gott für uns ist, bedeutet das auch nicht, dass wir unbedingt immer im Recht sind mit dem, was wir meinen, was richtig ist. Für Israel lautete die Botschaft aus dem Jona-Buch damals, wer in Reue umkehrt, für den hat Gott Gnade, sogar für Menschen so grausam wie die Assyrer. Frage dich, wer sind deine Assyrer heute? Wer hätte deiner Meinung nach definitiv Strafe und Gericht verdient? Und wie würde es dir gehen, wenn diese Menschen Ninive wären und du Jona? Nehmt euch das mal mit und denkt mal darüber nach. Aber neben dieser Anfrage möchte ich euch vor allem eine große Ermutigung mitgeben, die in diesem Text drinne steckt. Denn Jona hat tatsächlich nicht alles schlecht gemacht. Klar, Jona war ungehorsam und bockig. Er hat seinen Auftrag so schlecht wie möglich ausgeführt, wie es irgend ging, damit Ninive auch ja untergeht. Und als Gott es dann verschonte, wurde er furchtbar wütend, ungerecht und unbarmherzig. Aber eine Sache, die kann man wirklich von Jona lernen. Jona war schonungslos ehrlich mit Gott. Und er nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Und es war ihm völlig egal, wie respektlos er Gott gegenüber war. Ich finde das absolut großartig, wenn man das da so liest. Und meiner Meinung nach zeigt die Geschichte auch, dass Gott Jona dafür schätzt. Wenn man sich das anschaut, Jona macht seinen Job nicht, beziehungsweise sehr schlecht, haut ab, ist aufmüpfig und respektlos, aber Gott antwortet ihm. Und mehr noch, Gott bemüht sich um Jona, um ihm verständlich zu machen, warum er so handelt. Diese ganze Geschichte mit dem Rizinusbaum und so, da betreibt Gott noch einiges an Aufwand, um Jona irgendwie klarzumachen, warum er Ninive verschont hat. Das hätte er auch einfach lassen können. Ninive war gerettet, aber Jona war ihm wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es unter uns frommen Christen verpönt ist, ja vielleicht sogar stigmatisiert, Gott gegenüber respektlos zu sein. So nach dem Motto, ein guter Christ ist fromm. Ein guter Christ gehorcht Gott und vertraut ihm. Ein guter Christ behandelt Gott mit Respekt und Achtung, er fürchtet ihn. So höre ich das raus und generell stimmt davon ja auch ganz viel. So ist es ja nicht. Ich folge Jesus. Und natürlich gehört es dazu, dass ich ihm gehorche und vertraue. So schwer mir das auch manchmal fällt, aber das ist ein ganz, ganz essentieller Teil der Nachfolge. Und natürlich bringe ich mir auch Verehrung, Achtung und Respekt entgegen. Aber bitte nicht auf Kosten der Ehrlichkeit. Vielen frommen Christen scheint es völlig fremd zu sein, Gott zum Beispiel auch anzuschreien. Wütend zu sein mit Gott, und ihm vor die Füße zu schmeißen, was mir nicht passt, so wie Jona das gemacht hat. Völlig ehrlich und unverblümt. Natürlich vergreift man sich dabei auch mal beim Ton, wenn man wütend wird. Völlig klar. Und man wird furchtbar respektlos Gott gegenüber, wenn man das so richtig rauslässt, so wie Jona das macht. Aber wenn man das so macht, ist es ehrlich. Und ich glaube, es ist tausendmal besser, als zu versuchen, irgendwie höflich zu sein und dabei die Wut und Frustration so in sich reinzufressen. Und ich meine, warum sollten wir Jesus irgendwas vormachen müssen? Ich meine, der weiß doch ganz genau, wie es in unseren Herzen aussieht. Egal, ob wir wütend sind oder wie es uns geht. Ich will dir Mut machen, ehrlich zu sein mit Gott. Und gerade auch dann, wenn du wütend bist. So richtig, richtig angepisst wie Jona. Und wenn auch wenn du in Gefahr läufst, dich dabei Gott gegenüber im Ton zu vergreifen. Gott kann das aushalten. Und sogar mehr noch, wenn ich mir Jona anschaue, habe ich stark das Gefühl, dass Gott es schätzt, ein ehrliches Herz. Dass er es schätzt, wenn wir absolut ehrlich mit ihm sind, auch wenn das heißt, die Wut herauszuschreien. Du bist wütend, weil du nicht verstehst, warum Gott so und so handelt, wie Jona. Dann trau dich und schrei Gott an. Du bist vielleicht gefrustet, weil Gottes Pläne so anders für dein Leben aussehen, als du es dir mal gedacht hast. Dann schmeiß es ihm vor die Füße. Vor allem auch, wie viel mehr Beziehung passiert da, wo wir uns auch mit Jesus streiten und uns trauen, Dinge zu hinterfragen, statt nur zu gehorchen. Ich glaube, Jesus braucht keine Christen, die brav sind. Jesus braucht Christen, die ehrlich und authentisch sind. Und das nicht nur dann, wenn alles schön ist, sondern auch gerade dann, wenn wir Schwierigkeiten mit ihm haben und mit dem hadern, was er uns anvertraut. Nimm Jona seine Wut und seine unverschämten Anklagen als Vorbild mit in deinen Alltag. So verrückt dieser Satz vielleicht auch erstmal klingen mag. Trau dich, ehrlich zu sein vor Gott. Ganz ehrlich, gerade dann, wenn du wütend und frustriert bist und ihn nicht verstehst. Und auch dann, wenn das heißt, dass du vielleicht vor Gott ein kleines bisschen rebellisch wirst. Sei einfach ehrlich. Gott schätzt das. Für diese Momente wünsche ich dir ganz viel Mut und Kraft und Segen. Amen.